Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich mit Carsten Skrawski spreche. Carsten habe ich, wie so viele von meinen Podcast-Gästinnen, auf der TDWI getroffen, und zwar genauer gesagt im DOAG-Track. Und der Titel seines Vortrags lautete seinerzeit Low-Code und KI, KI für alle. Das sind ja erstmal eine ganze Menge Begriffe, die erstmal wohl definiert sein wollen und wo man eben auch ganz klar merkt, das sind natürlich große Strömungen der Zeit. Carsten hat für dieses Thema zwei Perspektiven gewählt. Zum einen sieht er KI als Unterstützung für die Entwicklung von Apps und zum anderen sieht er natürlich KI als Unterstützung für die Nutzung einer App, das heißt die sozusagen Endnutzer, die gegebenenfalls auch Entwickler sind. Und Carsten spricht da mit mir darüber, welchen Vorteil das eigentlich hat, wenn wir auf dieser anderen Ebene, auf dieser anderen Sprachgenerationsebene einsetzen und warum das eben tatsächlich auch für die Arbeit von Entwicklern und für die Entwicklung selbst ein großer Mehrwert ist. Also bleibt mit mir gespannt, was KI für alle bedeutet. Stay tuned.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
So. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute einen Gesprächspartner für meinen Podcast, den ich, ihr werdet es kaum erraten können, auf der TDWI-Konferenz kennengelernt habe oder zumindest aus dem TDWI schon länger kenne. Das ist der Carsten, der sich gleich vorstellen wird. Und er hat eine Menge von Hype-Begriffen in seinem Titel gehabt, und zwar Low-Code und KI. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht machen, damit einem viele Leute zuhören, aber er hat das ganz zurecht getan. Schön, dass du da bist, Carsten. Hallo.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gern. Ich habe schon ein bisschen verraten, worüber wir gleich sprechen werden, aber ich möchte natürlich erstmal ganz kurz, dass du dich vorstellst und damit die Hörer auch einen Eindruck von dir gewinnen. Also Carsten, wer bist du und wo und als was arbeitest du?
Ja, sehr gerne. Ich bin der Carsten Skrawski und bin schon seit einer Ewigkeit, kann man ja heutzutage sagen, bei Oracle, angefangen 2001, was mich innerhalb von Oracle schon fast zu einem Dinosaurier macht. Die Kollegen, mit denen ich seinerzeit anfing, da gibt es nicht mehr so viele davon. Und seit 2001 bei Oracle, die ersten 15 Jahre habe ich in der deutschen Pre-Sales-Organisation gearbeitet, sehr viel auch mit Data Warehouse-Kunden, Reporting-Kunden, aber eben auch alle anderen Sorts of Application Development, Themen wie Geodaten, XML, JSON, war so ziemlich alles auf meinem Schreibtisch. 15 Jahre später, 2016, hatte ich die Gelegenheit, ins APEX-Entwicklerteam zu wechseln. Und seitdem bin ich immer noch in München. Allerdings arbeite ich jetzt am Oracle-Produkt Application Express mit. Ja, und arbeite da daran, dass halt eben unsere Kunden mit diesem Low-Code-Werkzeug eben gute Applikationen bauen können. Ja, die TDWI war ich interessanterweise zum ersten Mal dieses Jahr dort. Ja, immer wieder mit Kollegen über die TDWI diskutiert. Ja, und auch immer wieder habe ich Berührungen mit der BI und Warehouse-Community gehabt, vornehmlich über die DOAG. Die DOAG hat ja auch eine Analytics-Community oder früher hieß das mal Sig Data Warehouse. Und da war ich öfter vertreten. TDWI hat sich erst dieses Jahr wirklich ergeben. Und so ein bisschen habe ich mich als Exot gefühlt, aber ich fand es eine interessante Rolle, weil es ja eben kein klassischer Analytics-Vortrag war und ich nicht mit dem klassischen Analytics-Thema aufgelaufen bin, sondern eben mit einem Application-Development- und Low-Code-Thema. Ja, nichtsdestoweniger war es eine sehr, sehr interessante Konferenz für mich. Ja, und auch mal eben den Anknüpfungspunkt zu genau dieser Community zu bekommen.
Also ich finde dein Thema nicht ganz so ungewöhnlich, aber ich habe natürlich auch schon sehr, sehr viele TDWI-Konferenzen erlebt. Aber du hast natürlich recht, es ist jetzt nicht diese klassische Datennutzung, sondern eben wirklich so ein bisschen mehr in die Richtung Anwendungen um dieses Thema drumherum. Aber wie gesagt, die Schlagworte, die du benutzt, das sind natürlich Klassiker auf der TDWI, also Low-Code ist ein ganz wichtiges Thema und natürlich auch KI. Und wie gesagt, dein Titel war auch sehr besetzt mit diesen wirklich berüchtigten Begriffen Low-Code und KI, KI für alle. KI für alle ist erstmal gut. Wir haben natürlich das Thema Low-Code einfach im Markt, in der Entwicklung, weil eben damit natürlich die Barriere zum Einstieg in Entwickeln niedriger werden soll und auch wird, glaube ich. Aber offensichtlich nicht niedrig genug, weil wir noch KI dazu brauchen. Und die Frage ist natürlich, was für eine Art von KI meinst du gerade? Also insofern vielleicht erstmal eine kleine Begriffserklärung von dir. Low-Code, was bedeutet es für dich? Und KI, wo bist du da, in welchem Feld?
Ja, fangen wir vielleicht mit Low-Code an. Das Witzige an Oracle Apex, an dem Produkt, wo ich ja seit fast 10 Jahren jetzt mittlerweile mitarbeite, ist ja, dass es schon Low-Code war, lange bevor dieser Begriff überhaupt geprägt wurde. Damals hieß es nur anders, denn Apex gibt es ja bereits seit dem Jahr 2004. Ja, damals initial kam das mal irgendwie raus unter dem Namen HTMLDB, vor langer, langer Zeit. Und damals hieß es Declarative Application Development oder Rapid Development of Database Applications. Da gab es viele Namen, die Oracle da auch mal probiert hatte, um dieses, diese Art des Entwickelns griffig einzufangen. Und die Gartner, soweit ich weiß, der Term Low-Code ist ja von Gartner mal geprägt worden, als sie dieses Segment definiert haben, wie man halt eben mit wenig Code Applikationen entwickelt. Und dieser Begriff ist, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, 8-9 Jahre alt oder sowas. Es kam so irgendwie 2016, 2017, 2018 ist dieser Begriff so geprägt worden. Gartner hat dieses Segment definiert, der Low-Code-Plattformen. Und seitdem haben wir eben genau diesen griffigen Begriff des Low-Code. Ja, für mich das Wichtigste an Low-Code ist eigentlich die Abstraktion, ja, die Low-Code verbringt und oder mit sich bringt. Und wenn ich eine Low-Code-Applikation baue, ja eben klar, Low-Code, ich schreibe nicht diesen ganzen Code runter, aber damit ich das tun kann, muss die Plattform mir eine Abstraktion anbieten. Und die Abstraktion ist halt eben, dass die Plattform eine Vorstellung von einer Applikation hat. Bei Apex sind das Web-Applikationen. Ja, andere Anbieter haben eine Vorstellung von einer Single-Page-Application und einer Desktop-Application. Bei Apex ist es auch aufgrund der Historie eine Web-Applikation. Das heißt, da haben wir dann diese Vorstellung, die besteht aus mehreren Seiten. Jede Seite hat Regionen und ich habe einen Flow zwischen den Seiten. Ich habe Prozesse, die exekutieren. Ich habe Autorisierungen, Authentications, all diese Dinge, die halt eben so eine Applikation ausmachen. Und die Low-Code-Plattform bietet mir halt eben eine Abstraktion darüber an. Das heißt, ich schreibe nicht Code, der auf die Datenbank zugreift, Daten holt und mir einen schönen Chart zeichnet, sondern ich füge einen Chart zu meiner Applikation dazu, sage deklarativ, was das für ein Chart sein soll und wo die Daten herkommen. Und so ein paar Charts ist eigentlich sogar ein super schönes Beispiel, weil wenn man da vergleicht, und da sieht man auch so ein bisschen den Wert von einer Low-Code-Plattform. Ja. Wenn man sich speziell bei Apex, kann man das an Charts eben sehr schön sehen. Als Apex initial rauskam, vor über 20 Jahren, gab es auch schon Charts. Ja. Und das waren damals Flash-Charts. Ja. 2004, das war das heiße Ding damals. Und wenn man dann so ein Tortendiagramm auf seine Seite gezeichnet hat, hat man in Apex seinerzeit eben gesagt, ja, ich hätte gerne einen Chart. Und da Apex in der Oracle-Datenbank läuft, oder kurz in einer Datenbank läuft, ist es Everything SQL. Ja? Das heißt, die Datenquelle ist eine SQL-Abfrage. Oder der Entwickler sagt, also das ist meine Abfrage, da kommen die Daten her. Und Apex hat dann den Flashchart auf dem Bildschirm gezaubert. Naja, jetzt haben wir 2024 und es gibt keine Flashcharts mehr. Zum Glück. Ja, heute haben wir läuft das über alles mit nativer Technologie im Browser. Und Apex verwendet dazu ein JavaScript-Framework von Oracle selber, Oracle Jet, vielleicht schon mal gehört. Und das Interessante ist jetzt, dass man eine Applikation aus dem ganz alten HTML-DB, wenn man es noch irgendwo hat, und wenn man so eine alte Applikationsdatei noch irgendwo rumliegen hat, dann kann man tatsächlich hergehen und die in ein brandneues Apex 24.2 rein importieren. Ja, man muss gegebenenfalls noch einmal dem Apex sagen, modernisieren wir das Ding mal, dass es alle neuen Features nutzt. Aber ich muss den Chart nicht neu bauen. Ja, diese Abstraktion, die ich vor 20 Jahren mal gemacht habe, dass ich gesagt habe, aus der Tabelle kommen die Daten, das hätte ich gerne als den Chart angezeigt, die funktioniert 20 Jahre später noch genauso. Ja, weil, obwohl der Code, der da unten drunter liegt, das Flash, das JavaScript, das ist alles anders, das ist alles neu, den alten Kram gibt's nicht mehr. Die Abstraktion dagegen, die ist immer noch gültig. Ja, und das ist für mich so einer der wesentlichen Aspekte von Low-Code. Ja, nicht die Tatsache, dass ich mit in 5 Minuten schnell eine Applikation zusammenklicken kann. Das ist so ein netter Nebeneffekt, den wir natürlich auch gerne nehmen. Aber der unglaubliche Wert, den finde ich immer noch, der ist in der Abstraktion, die ich hinterlegt habe. Was wir bei Apex dann auch sehr schön daran merken, dass wir eben, man merkt, dass es von Datenbankleuten gemacht wurde, weil man findet unglaublich viele Konzepte, die man aus einer Datenbank halt eben kennt, findet man in Apex wieder. Zum Beispiel in einer Datenbank gibt's Dictionary Views. Ja, wenn ich wissen will, welche Tabellen habe ich, frage ich die ab. Gleiches gibt's für Apex. Ja, man sieht überall diese Abstraktion, die da drin steckt. Ja, das ist das Besondere an Low-Code.
Ja. Jetzt merke ich schon, Carsten, jetzt merke ich schon, du fühlst dich bei dem Thema Apex sehr wohl. Aber wir wollen ja so ein bisschen genereller noch darüber sprechen. Also wir nehmen uns mal mit, mal ganz unabhängig von der Anwendung, deren Namen wir jetzt schon ganz oft gesagt haben. Glaube ich, ist es trotzdem nochmal ganz wichtig zu sehen, Low-Code hat was mit Abstraktion zu tun. Genauso ist es. Die Low-Code-Umgebung muss wissen, wofür das eigentlich gemacht werden muss. Sonst kann kein Low-Code entstehen. Ne? Wenn alles offen ist, brauche ich eine ganz normale Programmierumgebung und dann brauche ich Code für alles, für eben beispielsweise Darstellung, für Berechnung und so weiter. Und Low-Code abstrahiert das ein Stück weit und sagt, okay, ich weiß in etwa, was du vorhast. Das ist nämlich meine Low-Code-Umgebung mit einem bestimmten Zweck. Die kann ja auch für eben algorithmische Ziele sein oder eben hier für eine Datenbanknutzung. Und da ich das weiß, kann ich dir dabei helfen, weil es gibt da Standardaufgaben. Und das ist eigentlich die Idee von Low-Code. Wir haben eine Art Standardaufgabe, die wir so ein bisschen vereinfachen. Dass die Dinge dann noch möglichst migrationsfähig sind und so, das ist natürlich ein Add-on. Aber erstmal geht es bei Low-Code ja eigentlich um die Erstellung. Wie gehen die Teile daran? Und jetzt kommt natürlich KI dazu. Also bei der Aufgabe, bei der ich schon unterstützt werde, die Sache zu erstellen, bei der Aufgabe, meine Anwendung zu erstellen, werde ich jetzt schon von KI unterstützt. Und KI, lange Zeit haben wir ja viel über Machine Learning gesprochen und einzelne Werte, die da vorausgesagt werden oder eben auch zum Beispiel eine ganze Menge von Werten, eine Klassifikation und ähnliches. Und generative KI hat natürlich hier nochmal ein ganz neues Licht entfalten. Einfach deswegen für alle, die vielleicht mit Gen AI oder generativer KI noch nicht gleich was anfangen können. Das ist also der Moment, in dem die Maschine, nenne ich das mal ganz bewusst, die da uns gegenüber sitzt, das Softwarestück, was sich KI nennt, uns Inhalte erstellt. Vielleicht haben einige schon diesen Bildgenerator genutzt, beispielsweise bei ChatGPT. Das ist nur ein Name, Microsoft Copilot ist ein anderer. All diese Namen stehen einfach für Anwendungen, die in der Lage sind, Inhalte zu generieren. Und das ist der neue Punkt. Also wir kriegen nicht mehr irgendwie einen Wert, einen Algorithmus müssen wir einbinden in irgendwas, um daraus was zu ermöglichen im Prozess, sondern wir kriegen Texte generiert. Nutzen auch manchmal Studenten für Masterarbeiten, kann man nachvollziehen an alle Hörer. Also, genau. Insofern Gen AI zusammen mit Low-Code. Ist Low-Code nicht einfach genug oder wozu brauchen wir denn jetzt Gen AI? Was genau unterstützt das jetzt noch zusätzlich, Carsten?
Ja, das ist, ich sehe es so, dass AI und nicht nur für Low-Code, sondern generell KI steht eigentlich für Entwickler oder sollte meiner Meinung nach auf 2 Beinen stehen. Ja, wir haben das eine Bein, was den Entwickler direkt unterstützt. Und da reden wir über Generative AI. Kann die AI mir eine Applikation generieren? Stichwort Vibe Coding, ja, was ja derzeit wirklich richtig gehypt wird, ja, wo ich Demos gesehen habe, wie man mit Client oder Claude, je nachdem, welchen man hernimmt, eine komplette React-Applikation eben generieren lassen kann. Das hat aber auch für Low-Code in meinen Augen einen hochinteressanten Aspekt. Und das zweite Bein, was aber in meinen Augen mindestens genauso wichtig ist, das ist eben, dass die KI nicht für mich als Developer nutzbar wird, sondern für meine Kunden. Ja, sondern ich bin dabei, eine Applikation zu bauen und diese Applikation sollte KI nutzen, so dass meine Endanwender davon profitieren können. Ja, das kann dann so banale Dinge sein, wie irgendwo in der Applikation muss man einen Fließtext eingeben in dieser Fließtext, der soll meinetwegen zusammengefasst werden. Wir kennen alle Kollegen, die sich kurz fassen, und es gibt solche, die sich nicht ganz so kurz fassen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sich nicht ganz so kurz fassen will, dann kann ich automatisch ein Summarize machen. Oder ich gehe halt her und generiere Schlagwörter. Ich mache Spellcheck, ich mache eine Übersetzung. Wenn ich jetzt sowas als Entwickler einbinde, dann stehe ich eigentlich wieder vor einer klassischen Low-Code-Aufgabe. Denn man kann das mit Code lösen. Dann gehe ich her als Entwickler, schaue mir an, wie man einen KI-Service einbindet, gucke mir an, wie die REST-API funktioniert, und dann schreibt man den Code runter, der genau diese Dinge alle tut. Oder aber eine Low-Code-Plattform sagt mir halt eben, hier ist ein deklarativer KI-Service, ja, und den nutze ich. Ich gebe meinen Prompt rein und bekomme einen Output zurück. Und dieses ganze Low-Level-Zeug, um es mal salopp zu sagen, das wird von der Low-Code-Plattform übernommen. Ja, also ist dem Entwickler, dem Low-Coder wieder mal, ihn möglichst einfach zu machen, halt eben diese Dinge einfach zu tun. Auch wieder ganz wichtig, die Abstraktion zu schaffen. Denn wir können, das sieht man bei KI ganz extrem, die Entwicklung bei KI hat ein wahnsinniges Tempo. Und wenn wir davon ausgehen, dass man heute eine Integration mit OpenAPI mit diesen 50 Lines of Code schreibt, kann man sich wahrscheinlich ziemlich sicher sein. Wir wissen nicht, wie die Integration in 3 Jahren aussehen wird, aber garantiert anders. Ja. Und das ist was, wo wir, denke ich, uns zu 100% sicher sein können. Und dann kriegt natürlich eine Abstraktion einen ganz besonderen Wert. Ja. Das ist das eine Bein für mich persönlich, das ist aber so ein bisschen mein persönliches Mindset auch, dass ich persönlich das am interessantesten finde, weil die AI auf einmal den Nutzen in der Applikation entfalten kann. Ja? Nichtsdestoweniger gibt es natürlich das zweite Bein oder das, was wir eben als erstes kurz angesprochen hatten, dass man halt eben mit der KI-Applikation generiert. Ja? Und da könnte man jetzt sagen, naja gut, eine KI, damit kann ich sehr schnell Applikationen generieren. Mit Low-Code kann ich sehr schnell Applikationen generieren. Brauche ich das überhaupt in Kombination? Oder reicht mich das eine völlig aus? Und ich denke, wenn man wirklich auf die Geschwindigkeit in erster Linie guckt, dann könnte man in diesen Gedanken reinkommen. Wenn man allerdings wieder die Abstraktion reinnimmt, dann denke ich, wenn wir dahin, und das ist das, wo wir von Oracle aus auch gerne hinwollen, dass wir, wenn wir Code generieren, dass wir eben die Abstraktion generieren. Die Abstraktion enthält ja den Intent, wie sie im Englischen sagen, also das, was ich gerne möchte. Und wenn ich natürlich dahin komme, da sind wir noch nicht, ja, aber wenn ich dahin komme, dass mir eine KI auf Basis eines Prompts eben nicht 3000 Zeilen JavaScript React Code erzeugt, sondern vielleicht 200 Zeilen einer deklarativen Sprache, ja, die halt eben den Ausdruck enthält, das ist eine Applikation, die soll 3 Seiten haben, hier eine tabellarische Übersicht, da ein Formular, hier ein Chart und der Flow soll so und so und so sein. Dann habe ich natürlich, obgleich ich mit KI was generiere, aber das Ergebnis hat eine ganz andere Qualität, weil die KI mir dann wirklich als Werkzeug eine Arbeit abnimmt und mir vor allen Dingen, das halte ich für ganz wichtig, ein Ergebnis liefert, was ich verstehen kann. Ja, weil durch das Ding kann ich durchgucken, kann sagen, ja, das ist ein Formular. Das Formular hat Nachname, Vorname, Geburtsdatum. Und dann fragt er hier noch nach dem Geschlecht. Und dann komme ich dahinter und kann direkt sagen, nee, Geschlecht war nie geplant, das mal wieder raus. Und ich kann es manuell editieren. Ich muss nicht den Prompt sagen, nimm mal das Geschlecht wieder raus und hoffen, dass in diesen 3000 Lines of Low-Level-Code er das Geschlecht überall sauber rausgenommen hat. Ich kann es im Zweifelsfalle alles selber nachvollziehen. Das ist da, wo wir eigentlich gerne hinwürden und wo wir dieses Zusammenspiel zwischen Generative AI und halt eben Low-Code sehen, wo wir wahrscheinlich noch nicht sind, ja, weil AI kann heutzutage ganz toll Python-Code generieren, ganz toll JavaScript-Code generieren, eben den Low-Level-Code. Naja, warum? Weil das Internet davon voll ist. Ja, es gibt Tutorials für JavaScript und Python, wie Sand am Meer, tolles, haufenweise Lernmaterial für all diese KIs. Und dann sind die natürlich auch toll da drin, sowas zu generieren. Für Low-Code müssen wir, denke ich, schon einen Schritt noch einen Weg gehen. weil das Internet ist nicht so voll von Tutorials, wie eine Low-Code-Applikation aussieht und dann auch noch in Form von Text, den eine KI lernen kann. Wenn ich mir Low-Code-Tutorials heute im Internet angucke, dann sind das vor allen Dingen so Screenshots, ja, oder Videos. Klick hier, klick hier, klick hier, klick hier, dann bekommst du das. Das ist natürlich für eine KI schwer zu lernen. Aber wenn wir mal dahin kommen, dass wir wirklich meinetwegen Abstraktionen in Textform von so einer Low-Code-Applikation sehen. Vielleicht im JSON-Format, vielleicht im anderen, dass die KI sowas lernen kann. Ja, dann denke ich, könnten wir gerade im Low-Code-Bereich, zu einem Ansatz kommen, das zusammenzuführen. Und davon würde ich mir zumindest massiv bessere Ergebnisse versprechen, als eben von dem, was man heute so sieht. Das ist ganz interessant. Vor ein paar Wochen an einem internen Call teilgenommen. Und da haben wir uns auch natürlich, wir gucken uns alle da die ganzen Sachen an. Und ein Kollege hat sich mal eben React-Generation angeguckt und hat das auch so ein bisschen locker flockig eingeleitet. Ja, ich verstehe nichts von React und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und dann hat er da wirklich mit Claude eine Applikation rausgeneriert. Die hat auch funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, ob es ein Gästebuch oder sowas war. Aber am Ende, das war sehr beeindruckend, weil er halt eben ein paar Prompts reingegeben hat. Dann ist dieser ganze Code rausgekommen. Dann hat er mit einem Prompt auch ein paar Änderungen vorgenommen. Wenn man es allerdings dann mit seinem Eingangsstatement in Verbindung setzt, ja, wo er selber sagt, ich verstehe eigentlich nichts davon und bin trotzdem in der Lage, tolle Dinge zu tun, sieht man in meinen Augen so ein bisschen die Grenzen von der ganzen Sache, weil ganz offensichtlich kann man Dinge tun, die man nicht versteht. Und wenn ich es nicht verstehe, wie will ich es beurteilen? Ja, vor allem, wenn es über den Initialwurf hinausgeht. Ja, wenn ich dann diese Anforderung habe, oh, ich will das ins Internet stellen. Das muss GDPR-compliant sein. Vielleicht muss ich sicherstellen, dass nirgendwo nach Dingen gefragt wird, die mich nichts angehen. Ich kann die KI beauftragen, das umzusetzen. Und vielleicht klappt es auch. Ja? Aber diese Sicherheit, ja, die kriege ich mit dem Low-Code natürlich nur schwer hin. Ja? Und wenn ich tief im Low-Code drinstecke, wenn ich tief im React drinstecke, dass ich das alles beurteilen kann, dann hilft es bestimmt. Dann ist es ein Werkzeug. Aber eben diese Produktivität, dass man halt eben wirklich sehr schnell Applikationen rausgenerieren kann, ohne sich mit diesen ganzen Details auskennen zu müssen, das ist typischerweise Low-Code. Und wenn wir AI, Generative AI denken, dann sehen wir eben hier wirklich ganz klar diese Kombination, ja, von AI und Low-Code. Aber um den Kreis zu schließen, ich sehe tatsächlich beide Beine als sehr wichtig an. Ja, als Entwickler neigen wir dazu, uns auf diesen Generative AI-Teil zu fokussieren, also diesen Generative Development-Teil zu fokussieren, dass wir die KI unsere Arbeit machen lassen. Aber eben das zweite Bein ist auch wichtig, ja, nämlich, dass die KI unseren Kunden hilft, also den Endanwendern der Business-Applikation, dass die ihre Arbeit machen können. Und im Idealfall bilden wir beide Beine gleich gut ab. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Es ist ja auch alles sehr stark im Wandel in dem Bereich, das muss man auch sagen. Ja.
Der Wandel ist natürlich auch, obwohl ich natürlich im Moment wird auch erstmal geschaut, wo sind so die Anwendungsfälle, finde ich. Also im Moment gibt es gar nicht so ganz krasse Entwicklungsschritte, sondern werden erstmal vor allen Dingen Anwendungsfälle geprüft. Und ich glaube, ein erstes Ergebnis dieser Phase wird dann auch sein, hey, dafür ist es sehr gut einsetzbar, da hat es echte Grenzen. Und ich glaube, du hast einen sehr wichtigen Punkt nochmal angesprochen. Egal, wo wir die KI einsetzen, um Inhalte zu generieren, wir müssen immer daran denken, dass wir das prüfen können müssen, was die KI eigentlich tut. Und das kann natürlich zum einen der Code sein, wenn es tatsächlich darum geht, irgendwelchen Code zu erzeugen. Also man kann die sehr, sehr gut nutzen, um eben ein SQL-Scripting zu unterstützen, keine Frage. Da gibt es auch extrem viele Tutorials im Internet. Und auf der anderen Seite, wenn wir eben dahin gehen, dass wir die Beschreibung prüfen können, sind wir natürlich schneller an einem Punkt, dass wir sagen, okay, wir können es lesen und verstehen, auch ohne umfassende Erfahrung zur Entwicklung selbst, weil mehr geprüft werden, also der Prüfmechanismus ist eigentlich gegen unser gedankliches Modell, hat die Maschine das gemacht, was wir uns vorstellen. Aber damit wissen wir natürlich trotzdem noch nicht, ob das alles so richtig ist und wir die Daten abfragen, die wir sollen. Also das ist, glaube ich, nochmal eine andere Kompetenz, die auch noch hinzukommt und die eben auch zeigt, dass eine Entwicklung heutzutage gerade in Bezug auf Datenschutz, Compliance und so weiter sehr viele Facetten haben kann. Nicht nur die fachliche, was will ich eigentlich tun, sondern vielleicht eben auch das Thema Datenschutz oder eben auch das Abholen von Menschen in verschiedenen Situationen. Also, dass man einfach bestimmte Fragen auch offen lassen kann in Formularen und Ähnlichem. Ich muss ja immer dazu sagen, ich komme aus so einer Welt. Meine Mutter war Profi, ich sage Profi-Admin, da gab es einen Titel dafür, Oracle und hat zu ihrer Zeit tatsächlich diese ganzen Oracle-Formschulungen gemacht für Leute, die das wirklich High-Level gemacht haben. Die wurde da international verschickt mit ihrem Wissen. Also da kommt so ein bisschen meine Färbung her. Deswegen weiß ich noch so ein kleines bisschen, was für dicke Ordner meine Mutter dann immer mitbrachte. Dann kam dann die neue Forms-Version, Oracle Forms. Und das ist ja im Prinzip das Pendant, was du bearbeitest. Ne? Also diese ganz frühe Geschichte. Also wir machen eine Webseite, die hat Formulare und das ist eigentlich auch, worüber du sprichst mit den Anwendungen. Ne? Genau das, ich baue mir jetzt die Forms nicht mehr selbst, sondern ich kriege eben wirklich mit der Idee dieser Low-Code-Geschichte, erzähle ich nur noch, ich brauche eben 3 Felder und ich brauche vielleicht noch eine Tabelle und da brauche ich noch eine Visualisierung und so weiter. Das nur noch mal zur Abgrenzung für alle, die sich also vielleicht in dieser, ich sag mal, alten Programmierwelt noch ganz wohlfühlen, wo ich eben auch noch mit herkommen, was ich mir gut vorstellen kann. Genau darüber reden wir immer noch. Wir reden nur darüber, ob wir den Inhalt beschreiben oder tatsächlich schreiben, was wir eigentlich anzeigen. Und ich glaube, du hast einen sehr wichtigen Punkt. Die Nutzer erwarten inzwischen auch, ja, das war für dich das andere Standbein. Ich bin ein bisschen mit 1 und 2 durcheinander gekommen, deswegen fange ich jetzt gar nicht erst zu sagen. 1 oder 2. Die Nutzer erwarten auch das andere Standbein. Die wollen jetzt tatsächlich auch die Unterstützung durch die KI bei ihren eigenen Aufgaben. Und die interessiert, glaube ich, unglaublich wenig, wie viel Unterstützung du bei deiner Arbeit erfährst. Die wollen eine gute Anwendung und wollen dann eben was sehen. Wobei man da, finde ich, immer auch wirklich schauen muss, da kommen wir wieder zu dem Anwendungsfall, passt das eigentlich zu meinem Anwendungsfall? Kann ich da wirklich einen Mehrwert bieten? Weil ich leider eben auch, Beispiel ist für mich, man kriegt so KI-generierte Modelle von Prozessen mit Prozesssoftware. Das ist natürlich schon, also schön, dass ich mit irgendwas starte, aber ich muss unter Umständen das ja trotzdem komplett umkonfigurieren oder ich muss es wenigstens als Inspiration, ich kann es als Inspiration nutzen. Was sind so deine Erfahrungen, wo du sagst, wo macht das richtig Sinn in meinen Anwendungen? Wo habe ich auch schon das Feedback von Seiten der Anwender?
Ja, also der Bereich, was ich gesehen habe, und das passt sogar zu uns, zum Development-Team selber, da sind die Anforderungen fast deckungsgleich, das ist überall, wo es um Text geht. Ja, wenn ich also, das ist bei uns, wenn ich auf uns selber gucke, und wir eben die Plattform entwickeln, dann bauen wir da neue Seiten, wo man was in seiner Applikation konfigurieren kann. Jedes Attribut bekommt einen Hilfetext. Ja? Und der Hilfetext sollte auf Englisch sein. Wenn es gutes, wohlformuliertes Englisch ist, ist noch besser. Und in einem Team von 70 Entwicklern aus aller Herren Ländern klappt das mal besser, mal weniger gut. Die Native Speaker, die schreiben normalerweise brauchbares Englisch. Bei mir weiß ich so genau. Da ist es natürlich, es schreit einen ja schon fast an, ja, dass man hier AI-Unterstützung ganz toll einsetzen kann. Und ähnliche Search auch von Kunden, wo es halt einfach darum geht, wenn sie ihre Applikation bauen, eben das mit vernünftigen Texten zu versehen, Dokumentation zu generieren. Oder eben auch Übersetzungen zu machen. Das sind so die unmittelbaren Fälle, die einen schon quasi anspringen. Ein anderer Bereich, den wir in letzter Zeit so ein bisschen im Kommen sehen, und das schlägt auch wieder so ein bisschen eine Brücke zum Kernbereich der TDDI. Und das ist eben die Analyse von Daten, wenn man so will. Ja, man kann im Reporting, natürlich kann ich mit jedem Werkzeug dieser Welt kann ich mir Daten anzeigen lassen. Ich kann sie sortieren, wie ich will. Ich kann Aggregationen reingeben, wie ich will. Und mir auch vielleicht Charts generieren lassen, wie ich möchte. In der Regel, damit ich da aber was rausbekomme, muss ich eigentlich wissen, was ich will. Ja? Und wenn ich aber nicht weiß, wonach ich suche, dann tue ich mich eigentlich mit diesen Werkzeugen ziemlich schwer. Suche ich jetzt nach dem höchsten Gehalt? Suche ich nach einem Ausreißer in den Kosten? Suche ich nach einer Korrelation zwischen, was weiß ich, Kundenbindung und Umsatz eines Kunden? Das fällt natürlich schwer, wenn ich da keine klare Vorstellung habe. Und was wir intern mal ein bisschen ausprobiert haben, was ich auch in Kundengesprächen schon ein bisschen mitbekommen habe, was ganz interessant ist, dass man der KI so ein Dataset einfach mal vorwirft. Und ich tue jetzt mal Datenschutzbedenken mit, dass man so Daten zu OpenAI schickt, mal bewusst zur Seite. Ja, man kann ja auch ein eigenes lokales KI-Modell aufbauen. Ja, aber man fragt die KI einfach nach Dingen über die Daten. Das funktioniert erstaunlich gut. Ja, wenn man eben eine CSV-Datei oder eine Tabelle von Daten in den Prompt hineinpackt und ihm sagt, was gibt mir mal die höchsten Werte von allen Spalten? Ja, welche Ausreißer siehst du? Wo sind Zusammenhänge? Und teilweise antwortet die KI dann wirklich mit Dingen, die man selber in den Daten gar nicht sieht oder nicht gesehen. Wenn man es natürlich nachguckt, dann ist es klar, das ist logisch, ja, das ist so, stimmt. Aber man wäre gar nicht auf die Idee gekommen, die Frage zu stellen. Ja, wie hängt das zusammen? Und das ist so ein ganz interessanter, was ich ganz interessant finde, weil die KI tatsächlich dadurch, also kriegt so ein bisschen, wenn man so will, ein kreatives Element, ja, weil sie letzten Endes Dinge zu den Daten beantwortet. An die Frage hätte ich gar nicht gedacht. Ja, und viele sind vielleicht Nonsens. Aber manche Dinge, was die KI über die Daten erzählt, ist ganz interessant. Ja, und lohnt sich dann, dass man es weiterverfolgt. Ja, und das sind diese Bereiche aus dem Development-Umfeld mit einer Low-Code-Plattform. Unterhalten wir uns natürlich auch viel mit den Anwendern, die natürlich bei den Kunden auch wieder irgendwie Entwickler sind. Und was ich da häufig auch zu hören bekomme, ist weniger unbedingt die Entwicklung von Applikationscode selber, sondern was ich häufig als Bedarf höre, ist eben Dokumentation, so lästiger arbeiten. Ich meine, der Entwickler denkt natürlich immer das, was er selber nicht so gern machen möchte. Dokumentation schreiben, das macht kein Entwickler gerne. Und wenn natürlich die KI mir aus meinem Code eine Dokumentation generiert oder 90% der Dokumentation generiert, das wird immer gerne genommen. Ja, oder auch, das habe ich mehrfach jetzt schon in Gesprächen mitbekommen, Testfälle generieren. Ja, Tests schreiben ist für den Developer natürlich auch immer so, oder für viele nicht so gern gemachte Aufgabe. Und wenn dann natürlich mir ein KI-Assistent für mein Stück Code 20 Tests generiert, dann wird das natürlich gerne, wird das sehr gerne hergenommen. Ja. Aber also es gibt schon Use Cases, wie man was ich so sehe, was ich aber auch sagen muss, wenn man sich anguckt, wie weit, wenn man sich auf einer DOAC oder einer TDWI-Konferenz mit den Teilnehmern unterhält, vieles davon ist halt wirklich noch sehr früh. Ja, wenn man da nochmal weiterfragt, na, was macht ihr denn schon ganz konkret davon? Na, noch nicht so viel. Wir gucken uns das an. Ja, das ist alles noch sehr, sehr verhalten. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Gespräche nächstes Jahr dann aussehen. Ja.
Es sind vielleicht einfach viele Smart Follower dabei, die sich so ein bisschen angucken, was bringt denn was? Und dann schauen wir mal, ob das für mich auch anwendbar ist. Ich glaube, dass das schon auch eine gute Position ist. Und dass natürlich auch viel Unsicherheit da ist, ist ja auch klar, auf welche Daten darf ich es drauf lassen und was darf ich eigentlich damit tun? Also ich denke, das sind wichtige Fragen und wir müssen mit den Werkzeugen umgehen lernen. Ne? Also das ist vielleicht auch der richtige Weg. Carsten, ich fand es super interessant, weil du natürlich hier mal eine ganz andere Perspektive mit reingebracht hast, auch aus dieser Entwicklerperspektive heraus, die Mehrwerte auch für den, der der Endkunde ist und zugleich eben eigentlich auch ein Entwickler, den Entwickler als Endkunden quasi mal mit beleuchtet hast. Ich sage vielen Dank, ich fand es super spannend und ich glaube, ich sage nicht so viel, wenn ich sage, ich hoffe, dass wir spätestens auf der nächsten TDWI ein neues Resümee ziehen können, um zu schauen, ob die Smart Follower denn schon dabei sind und mitfolgen oder ob sie vielleicht doch noch ein bisschen abwarten. Weil das ist ja oft so, alle reden darüber, aber man muss mal wirklich genau gucken, wer probiert es denn dann schon aus. Da gibt es manchmal überraschende Innovatoren und manche eben auch solche, die, wo man sagt, okay, bei euch muss es ja so sein, weil das ist ja schon Teil des Firmenimage, quasi Technologie ausprobieren. Insofern bleiben wir, glaube ich, beide gespannt. Ich freue mich sehr, dass du uns diesen, sagen wir auch technischen Einblick, glaube ich, in das Thema Anwendungsentwicklung gegeben hast und sage dann bis zum nächsten Podcast, wo wir das nochmal vertiefen, wo die anderen dann jetzt so stehen. Ne? Wir beobachten das beide intensiv.
Ja, ich fand es eine tolle Sache und war ein hochinteressantes Gespräch. Freue mich, dass ich dabei sein durfte. Und ja, schauen wir mal, wie es nächstes Jahr ausschaut.
So ist es, Carsten. Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.